Tada! Uns gibt es noch.
Juhu!
Wir haben fast gerade gesehen, wir haben echt 2 Monate Pause gehabt. Wofür es einen bunten Salat an Gründen gibt, wir müssen gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es ist ein bunter Mix aus, oh Gott, mich haben die Projekte überfahren und jetzt waren alle krank. Und deswegen wollen wir gar nicht lange rumjammern, sondern uns einfach wieder zurückmelden. Wir sind wieder da. Wir haben uns eine kleine Auszeit genommen, die nicht geplant war. Aber ja, so ist es halt manchmal. Und wir melden uns zurück mit einem ganz tollen, wie soll ich sagen, High-Level-Einsteiger-Thema. Und zwar wollen wir uns heute ein bisschen über, naja, sagen wir mal, Mobile Analytics oder einfach App-Tracking beschäftigen. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, wir wollen es versuchen, auch tatsächlich in 40 Minuten zu schaffen. Deswegen versuchen wir, die Flughöhe heute so hoch wie möglich zu halten. Und damit das gelingt, kann ich mir niemand Besseren vorstellen als Maria. Du bist auch wieder da. Beziehungsweise, du warst eigentlich die ganze Zeit immer da. Ich war derjenige, der gesagt hat, ich habe keine Zeit, ich schaffe es nicht.
Genau. Aber zwischendurch habe ich dann auch vergessen, dich wieder dran zu erinnern. Also da war bei mir dann auch etwas voller.
Richtig. Aber ja, ich war der hauptsächliche Grund, weshalb das jetzt hier so ewig lange gedauert hat. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir, dass die Wartezeit nicht so lang war. Und ich glaube auch alle, die sonst unsere Podcasts gehört haben, werden nicht händeringend jedes Wochenende auf Reload in ihren Podcast-Apps geschaut haben, weil ich glaube, die Relevanz haben wir dann doch noch nicht.
Man könnte natürlich auch sagen, dass unsere treuen Hörer einfach die Zeit genutzt haben und die alten Folgen nochmal gehört haben.
Oh ja, stimmt. Und alles entsprechend angepasst haben, nochmal kurz einen Audit im Account gemacht haben. Genau. Und nochmal mit Attribution auseinandergesetzt haben, genau.
Über den Einsatz des Tag-Managers nochmal nachgedacht haben.
Ja, stimmt. So schöne Projekte, die man jetzt in der dunklen Jahreszeit alle angehen kann.
Genau.
Oder eher vorbereitend in der Zeit, wenn, sage ich mal, jetzt ist ja noch ein bisschen Action vor dem Weihnachtsgeschäft, je nachdem, welches Geschäftsmodell ihr habt. Aber dann, ich denke mal, so in 3 bis 4 Wochen sollte es ja ruhiger werden. Die heiße Zeit mit, das darf man ja, glaube ich, alles gar nicht mehr sagen, ne? Mit Black Friday, Cyber Monday und so weiter, ist, glaube ich, alles geschützt. Deswegen muss ich es nachher wahrscheinlich überpiepen. Ja, ich glaube, dieses Jahr habe ich schon festgestellt, heißt es bei allen anders. Weil ich glaube, da gab es irgendeinen Rechtsstreit mal drüber, dass irgendwer sich die Rechte an dem Namen gesichert hat und deswegen, ja. Ah. Deswegen heißt es bei Mediamarkt jetzt Männertage, wobei man sich auch da fragen muss, okay. Super tief in die Klischeekiste gegriffen. Tief. Und richtig tief. Ich glaube, bei Douglas heißt es Singletage. Was zwar nicht tief in der Klischeekiste ist, aber irgendwie auch komplett absurd. Also,
oh
ja.
Gott, okay. Gut, bleiben wir beim App-Tracking.
Ich habe noch gar nicht geguckt, wie Amazon das dieses Jahr nennt. Ja. Anyway, also auf jeden Fall, das kommt ja jetzt nächstes Wochenende und danach ist viel ruhige Zeit, wo man sich wieder mit so schönen Themen wie Tracking-Setups beschäftigen kann. Und deswegen wollen wir die Zeit nutzen und uns heute zumindest mal ein bisschen mit dem Thema Mobile Analytics beschäftigen. Vielleicht für diejenigen, die gerade eine neue App haben und sich nochmal Gedanken machen wollen, wie können wir das denn eigentlich richtig tracken? Oder die, die keine App haben und immer mal wissen wollten, wie macht man das denn eigentlich im Mobile-Geschäft? Und ohne zu viel zu verraten, kann ich schon sagen, es ist an manchen Stellen doch etwas anders, als man es, sage ich mal, aus der klassischen Web-Welt kennt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie sind deine Erfahrungen, wie viele Projekte, also hast du so einen Prozentsatz, Web versus Mobile?
Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich sehr wenig App-Projekte. Ich hatte, glaube ich, auch noch nie mehrere gleichzeitig. Also vielleicht 10% oder so. Also nicht so viel, muss ich sagen.
Ja, also ist bei mir ähnlich, sind auch gar nicht so viele und ich habe zwar schon Kunden, die durchaus beides haben, aber da ist tatsächlich häufig so, dass sie sagen, naja, App ist erstmal ganz gut, was wir haben, da müssen wir jetzt gar nicht so viel, wollen wir gar nicht so viel anfassen, weil ich glaube, eine Sache kann man schon mal sagen, ich würde sagen, von der Implementierung her ist App irgendwie zumindest etwas komplizierter, als es ein Web ist und deswegen sind sehr viele, zumindest habe ich häufig die Erfahrung gemacht, immer etwas reservierter, da auch nochmal Anpassungen zu machen.
Ja, und es hängt, also ich würde sagen, es hängt auch die Implementierung stärker von der verwendeten Technologie ab. Und zum Beispiel, also letzte Woche war ja Analytics Summit in Hamburg und da gab es nur einen einzigen Talk zum Thema App-Tracking.
Wow.
Das war sehr interessant. Also beides, der das Talk ist, und ja, dass es nur einen gab.
Ja, über was haben Sie denn gesprochen?
Also es ging um praktisch die Technologie, Progressive Web Apps und wie man damit umgeht, dass die App auch offline funktioniert. Also dass das Tracking auch offline funktioniert in der Web-App sozusagen. Genau.
Ja. Ja, was uns aber ganz gut zu unserem ersten Punkt bringt, wie würden wir denn eigentlich mobile definieren? Ich glaube, du hast hier in unserer Vorbereitung geschrieben, hast irgendwie drei Sachen reingeschrieben: Native App, Web Apps, Hybrid Apps. Hast du eine Idee, wie man das ganz gut abgrenzen kann?
Tja, ich würde vielleicht das nicht unbedingt jetzt von der Technologie abhängig machen, sondern vielleicht auch eher mit der Interaktionsmöglichkeit. Also zum Beispiel, dass einige Apps auch offline funktionieren und andere nicht, die halt dann die Connection brauchen. Was fällt dir da noch ein, weswegen man da unterscheiden sollte?
Also technologisch lässt es sich wahrscheinlich am einfachsten abgrenzen, weil, also native heißt halt, es ist, sage ich mal, in den native SDKs, die jeweiligen Plattformen haben, halt geschrieben. Also dann, es gibt unterschiedliche Sprachen, mit denen du es halt schreiben kannst. Das heißt also für iOS halt mit Swift oder Objective-C, für Android mit Java oder Kotlin. Das heißt, und dann halt mit den entsprechenden Native-Bibliotheken, die halt von Android oder von iOS zur Verfügung gestellt werden. Also eigentlich so die Urform einer App.
Also die App, wie man sie sich so tatsächlich klassischerweise vorstellt.
Genau. Richtig. Und Web-App ist eigentlich, hat mit Apps eigentlich gar nicht so richtig was zu tun, sondern es, würde ich sagen, ist einfach eine Website, die halt auf mobil optimiert ist. Das wird heute dann auch gar nicht so sehr das Thema sein, weil die trackt man immer noch klassisch mit Analytics oder also halt mit klassischen Web-Analyse-Tools. Interessanter oder schwieriger ist tatsächlich das Thema Hybrid-App oder auch, jawohl, Hybrid- und Progressive-Apps sind jetzt auch schon auch gar nicht so einfach abzugrenzen. Also eine Hybrid-App, so würde ich es jetzt verstehen, kann tatsächlich was sein, dass ich beispielsweise ein Native-Framework drumherum nutze, aber dann innerhalb der App beispielsweise sehr viel mit Web-Views arbeite. Also eigentlich habe ich eine Mobile-App oder eine mobil optimierte Website und die zeige ich innerhalb der App an. Ist tatsächlich was man immer noch häufiger irgendwie sieht. Oder auch manchmal einfach nur für gewisse Teile der App. Also da funktioniert vieles in der App nativ, aber beispielsweise ein gewisser Teil, weil da irgendwie noch nicht mal migriert worden ist oder umgesetzt worden ist, ist dann halt ein Webview. Unter Tracking-Ansichten ist das dann mega viel Spaß, weil dann hat man halt so einen Mix aus Native-App-Tracking und Web-Tracking und man muss halt gucken, dass sich beide miteinander verstehen. Das ist allerdings eine eigene Folge.
Genau, also aber man kann ja sagen, Technologien sozusagen für den Nutzer gar nicht mal unbedingt zu unterscheiden sind. Das heißt, wenn man die sich einfach so anguckt, die App sieht aus wie eine App, aber die Technologie, die dahinter steckt, muss man sich dann halt immer im Detail anschauen.
Stimmt, also für den Nutzer, also gerade wenn du Webview ganz gut eingesetzt hast und hast es halt optisch sehr gut angepasst, dann würde, glaube ich, derjenige, der sich jetzt technisch nicht im Detail damit auskennt, das gar nicht richtig bemerken, dass er gerade eigentlich gar nicht eine richtige native App sieht, sondern nur eine Website innerhalb der App. Das stimmt. Genau, und Progressive App lassen wir jetzt einfach mal raus, weil das macht das Ganze jetzt noch komplizierter. Ist eigentlich auch eher Website, hat mit Apps auch gar nicht so viel zu tun, aber nochmal ein ganz anderes Thema. Genau, also eigentlich sprechen wir heute, würde ich sagen, über das Tracking von Native Apps. Also, sage ich mal, ich glaube auch das, was am meisten immer noch verwendet wird, aber im Endeffekt das, also eine App, die wirklich gezielt für Smartphones geschrieben worden ist.
Gut.
Und Dann können wir vielleicht direkt, also wir haben jetzt als nächsten Punkt die Probleme, und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Einstieg, weil wir gehen jetzt mal davon aus, alle, die das jetzt hören, kennen sich schon ganz gut mit Webtracking aus, und wir fangen jetzt einfach mal an mit, was ist denn eigentlich in der Mobile-Welt anders, oder sprich, was für Probleme hat man in der Mobile-Welt?
Genau, so das Hauptproblem in der Mobile-Welt oder in der Welt des der Apps ist ja, dass der praktisch die User Journey vom ersten Marketing Touchpoint bis zur Interaktion in der App relativ gestückelt ist. Also der Nutzer durchläuft mehrere Punkte, könnte man sagen. Also wenn wir vielleicht einfach mal das durchgehen, könnte man sagen, dass der Nutzer möglicherweise eine Marketingkampagne für eine App sieht, da zum Beispiel draufklickt und dann im App Store landet oder bei Google Play landet, da kann er dann die App downloaden. Und das wäre zum Beispiel so das erste Ziel, die erste Conversion, auf die man hinoptimieren kann. Und danach wird ja die App geöffnet, der Nutzer kann sich ein Konto erstellen und dann in der App Aktionen tätigen, Conversions, Käufe oder einfach die App nutzen. Und in diesem Nutzer, bist du noch da? Ah, sorry. Das hat gerade.
Ich bin noch da, ja, sorry.
Genau. Okay.
Ich hab nichts gemacht, nichts runtergefallen.
Und wenn der Nutzer über die verschiedenen Tools sozusagen geht, also von der Marketingkampagne landet er im App Store und dann erst in der App, hat man ja als App-Hersteller gar keinen vollen Zugriff sozusagen auf alles. Und man muss irgendwie versuchen, die verschiedenen Touchpoints von der Marketingkampagne im App Store bis zur Interaktion in der App miteinander zu verknüpfen, um festzustellen, was war alles derselbe Nutzer und was war möglicherweise ein anderer Nutzer. Und das ist, das ist die größte Herausforderung an der ganzen Sache.
Ja, genau. Also das, was im Web ja wirklich einfach geht, zu sagen, ich packe einen Link auf irgendeinen Banner und dann klickt jemand drauf und kommt auf meine Website, dann sollte ich natürlich UTM-Parameter verwenden. Das predigen wir ja fast in jeder Folge. Aber selbst wenn ich die vergessen sollte, würde ich immer noch eine gewisse Information bekommen, wo der denn herkommt. Also meistens sehe ich ja die Zielseite, wo derjenige draufgeklickt hat. Genau. Und das ist alles was mir bei Apps, was ich nicht habe, weil der User halt über einen Bereich geht, auf den ich keinen Zugriff habe, nämlich App Store oder Play Store. Das ist sozusagen in Apples und in Googles Hand, und ich bin halt entweder auf die Informationen angewiesen, die mir Apple und Google geben, oder ich muss mir mit anderen Mitteln zu helfen wissen. Und da kommen wir gleich noch drauf, was man da machen kann. Ich würde sagen, ein weiterer Unterschied, und das ist gar nicht jetzt so sehr ein Problem, sondern eigentlich ist es eher ein Vorteil, den ich zumindest bei Apps sehe, ist, dass das Thema eindeutiger User wesentlich leichter ist. Das heißt also, selbst wenn ich in einer App keine Registrierung oder Login habe, kann ich sehr eindeutig sagen, welcher User es ist, weil mit jedem App-Install bekomme ich halt eine eindeutige ID. Das heißt, in iOS-Welt ist es halt eine Advertiser-ID. Die ist sozusagen einzigartig für das Gerät. Und darüber kann ich halt eindeutig sagen, welcher User dazu gekommen ist. Ich meine natürlich, wenn derjenige seine App deinstalliert, sollte es eigentlich auch noch gehen, weil es ja ans Gerät gehangen ist. Aber in dem Moment, wenn jemand zum Beispiel das Telefon wechselt, wird es natürlich für mich dann am Ende ein neuer User, wenn ich kein Login oder Registrierung habe. Allerdings passiert das natürlich viel seltener, als es im Web passiert, dass der Cookie neu sozusagen generiert wird. Also dementsprechend habe ich grundsätzlich bei Apps eine konstantere oder auch eine bessere User-Metrik-Basis, als ich sie jetzt bei normalen Web-Applications habe.
Außerdem ist es ja auch relativ, normal geworden für die Nutzer, dass man in einer App immer angemeldet sein muss oder sich registrieren muss, was ja jetzt im Web-Kontext noch nicht so üblich ist. Dass man praktisch eine Website nur nutzen kann, wenn man auch ein Konto hat.
Das stimmt. Das hat sich tatsächlich eigentlich ganz gut durchgesetzt, dass man viele Apps nur verwenden kann, wenn man sich vorher registriert hat. Und da ich das ja meistens bei Apps dann auch Social Logins angeboten werden, ist es jetzt auch gar nicht so sehr nervig. Das ist richtig.
Genau,
aber wie gesagt, eigentlich auch gar nicht so, also rein von der Technik ist es gar nicht so sehr wichtig, die Leute zum Login, zur Registrierung zu bringen. Natürlich für die meisten, die nutzen es einfach, um dann später per E-Mail die Leute kontaktieren zu können, weil das ist was, was ich natürlich jetzt, also die E-Mail-Adresse kriege ich natürlich jetzt nicht automatisch mitgeteilt, die muss ich schon dann durch eine Registrierung irgendwie wieder rauskriegen. Genau.
Fehlt das was?
Ist im Endeffekt, ich überlege gerade, ich glaube, das sind eigentlich so die zwei größeren Knackpunkte. Wir kommen jetzt gleich, wenn wir die anderen Punkte durchgehen, nochmal, glaube ich, an ein, zwei Stellen, wo wir die Unterschiede halt nochmal ein bisschen darstellen können. Aber ich glaube, so für die, was ist grundsätzlich unterschiedlich, passt das schon ganz gut. Und vielleicht bringt uns das jetzt ganz gut zu dem Thema, was wir gerade schon angeschnitten haben, nämlich dieses Thema Attribution. Auch hier Attribution ist ja, wenn man das jetzt in der normalen Web-Analytics-Welt sieht, meistens schon ein größeres Thema, weil man sich da die Frage stellt, okay, wie kriege ich nachher einen Umsatz auf 5 verschiedene Werbekontakte verteilt? In der Mobile-Welt fängt das Problem ja viel weiter vorne an, nämlich wie du gerade schon beschrieben hast, eigentlich mit dem Problem, wie kriege ich denn eigentlich raus, wo welche Marketingkampagne die Leute überhaupt verwendet haben? Weil ich verliere die Informationen in dem Moment, wenn die Leute in den App Store kommen. Und da gibt es glücklicherweise technologische Lösungen. Ich weiß nicht, willst du kurz beschreiben, wie das grundsätzlich geht? Also, dass ich trotzdem die Leute nachher zu einer Werbekampagne hinzufügen kann oder zuordnen kann?
Also grundsätzlich funktioniert das, also die Grundidee ist, sag ich mal, natürlich dieselbe wie auch im Web-Tracking. Also man versucht über eine ID oder über irgendetwas, was über die gesamte Nutzer-Journey konstant bleibt, verschiedene Interaktionen immer demselben Nutzer zuordnen zu können, grundsätzlich gesehen. Und da gibt es halt verschiedene Methoden, die einmal sogar in Richtung praktisch Parameter gehen, also so BPM-Parameter nur auf die App-Welt übertragen, oder die in Richtung also praktisch Device-Identifizierung gehen, also dass man versucht zu sagen, okay, derselbe Nutzer ist derselbe Nutzer, wenn er mit demselben Device unterwegs ist, sozusagen. Also das sind die zwei großen Richtungen, wie man versucht, es zu machen.
Ja, genau. Also im Endeffekt passiert halt Folgendes in dem Moment, wenn jemand auf einen Banner klickt, den ich jetzt für eine App-Install-Kampagne geschaltet habe, dann geht der User auch über den Server eines bestimmten Tracking-Anbieters. Da kommen wir gleich zu. Es gibt so ein paar spezielle Attributions-Tracking-Anbieter. Das heißt, er kommt auf den Server von dem Anbieter. Da wird halt geguckt, okay, oder der User wird halt eindeutig identifiziert über die Verfahren, die du gerade genannt hast. Dann geht er sozusagen in den App Store. Und in dem Moment, wenn derjenige dann die App heruntergeladen hat, installiert hat und die App das erste Mal öffnet, dann kann man halt in der App einen Code hinterlegen, der dann wieder an den Attributionsanbieter nachfragt, hier, ich habe folgenden neuen User, der hat folgende IDs, kennst du den denn zufällig? Und wenn das halt vorher alles geklappt hat mit dem Speichern, kann dann halt der Attributionsanbieter sagen, ja, den kenne ich, der kam über die Kampagne XY. Und dann wird das einmal beim Attributionsanbieter gespeichert, woher der User kam. Ich kann aber auch beispielsweise diese Informationen dann nutzen und die dann intern auch verwerten, sei es jetzt in meine eigene Datenbank oder beispielsweise, wenn ich jetzt ein spezielles In-App-Tracking-Tool nutze, kann ich die Informationen auch an dieses In-App-Tracking-Tool weitergeben. Das heißt also, das Wichtige ist halt, dass diese Kommunikation stattfindet, das heißt, dass der Banner-Klick richtig zugeordnet wird und dass nachher halt in der App, in dem Moment, wenn sie zum ersten Mal installiert worden ist und dann geöffnet worden ist, nochmal die Anfrage an den Attribution-Partner geschickt wird. Kennst du diesen User? Wenn ja, welche Kampagne hat er denn genutzt? Ich weiß gar nicht, was sind so die Attributionsanbieter, mit denen du am meisten zu tun hattest?
Frag mich doch sowas nicht. Gar kein, ehrlich gesagt. Also mit der ein Attributionsprojekt habe ich noch nie gehabt.
Macht nichts. Also ich habe tatsächlich, warte mal, mit dreien zu tun gehabt. Also ich habe relativ viele Projekte mit Apps-Flyer gemacht, die deswegen, also ich arbeite mit denen dann deswegen mal ganz gern zusammen, weil sie, sage ich mal, für den Einstieg ein etwas, sage ich mal, angenehmeres Preismodell haben, weil sie eher variable Kosten haben. Ansonsten ein sehr guter Anbieter ist natürlich auch Adjust, die im Endeffekt auch beides, beide, glaube ich, technologisch gleichwertig diese Attributionen erfüllen. Eine gewisse Attribution kann ich auch mit Google Firebase machen. Da muss ich halt schauen, ob die Advertisement-Plattformen unterstützt werden, die ich nutze. Also klar, die Google-eigenen werden natürlich alle wunderbar unterstützt. Aber wenn ich jetzt halt, Facebook sollte auch gut gehen. Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, eher exotische Ad-Plattformen nutze, weil ich beispielsweise in Asien versuche, viele App-Installs zu bekommen, muss man halt schauen, ob die das unterstützen. Ansonsten gibt es noch Kochava, wobei Kochava kenne ich jetzt wirklich nur im größeren Enterprise-Bereich. Aber ich sag mal so, vom Funktionsumfang unterstützen die natürlich in der Hauptsache bei dieser Zuordnung. Das heißt, dieses, was ich gerade beschrieben habe, das heißt, jemand klickt auf einen Banner, ich kann dann eine spezielle URL anlegen. Das heißt, jemand klickt auf den Banner, kommt nachher dann in die App und ich kann nachher zuordnen, wo kommen die her. Dadurch, dass diese Tools, sage ich mal, sich ein bisschen natürlich noch abgrenzen wollen, bieten sie mittlerweile auch viele Analytics, also sage ich mal In-App-Analytics-Funktionen. Das heißt, man kann sie mittlerweile relativ schwer sogar von normalen In-App-Analytics-Tools abgrenzen, weil ich könnte de facto auch mein komplettes Analytics-Setup mit Apps-Flyer oder mit Adjust machen, weil ich kann nachher genauso gut Events tracken, ja, und eigentlich die gesamte Journey innerhalb der Apps auch machen. Nicht im Detail, wie ich sie vielleicht nachher mit anderen Tools machen kann. Wir werden gleich nochmal ganz kurz auf In-App-Analytics eingehen, da auch nochmal ein paar Anbieter nennen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will gar nicht so viel wissen, was die Leute in den Apps machen, sondern mich interessiert in der Hauptsache, welche Conversions erzielen die, dann könnte ich sogar sagen, ich mache das komplett mit AppsFlyer oder mit Adjust, weil ich kann da genauso gut Success-Events definieren und kriege dann eine ganz gute Zuordnung. Also man kann eigentlich sagen, Adjust, AppsFlyer haben sich so ein bisschen als Marketing-Analytics-Tools im App-Bereich positioniert. Und da funktionieren die echt auch ganz gut. Also man kriegt halt in deren Auswertung eine gute Zuordnung zu den Kampagnen hin. Man kriegt auch einen ganz guten Zuordnung zu den Kampagnen, die man nach dem initialen Install macht, hin. Also es ist ja häufig im Mobile-Bereich so, dass man klassische Install-Kampagnen macht. Das heißt, man will die Leute erstmal dazu bekommen, dass sie die App installieren. Und dann macht man meistens noch gezielte Retargeting-Kampagnen für Leute, die die App installiert haben, dass sie dann halt auch die App entsprechend nutzen. Also sei es Käufe darüber tätigen, weiß ich nicht, den Pro-Level installieren und was auch immer. Und das lässt sich halt wirklich gut in AppsFlyer und Adjust abbilden und sind aber halt dann eher so klassische Marketing-Ansichten.
Gibt es denn deiner Meinung nach irgendwelche Unterschiede zwischen der Attribution in Web und Attribution in App? Also jetzt einfach auf Basis der Daten, die man haben kann? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
Also am Ende des Tages natürlich nicht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sehr aktiv bin und mache sehr ausgeprägte Marketing-Kanäle. Ich sag mal so, der Anfang ist ein bisschen anders, weil der Anfang geht halt darum, dass ich diesen App-Install haben will. Ich glaube, da hast du auch nicht so exzessive Journeys vorneweg, dass Leute erst 6-mal irgendwie in den App-Store geschickt worden sind, bis sie sich die App installieren. Oder zumindest wird das nicht so viel gemacht. Meistens hat man eine, also wirklich fast eine Last-Click-Attribution, was den App-Install angeht. Was, dieses Engagement angeht, da ist es schon vielfältiger. Die Apps, also sagen wir so, AppsFlyer und Adjust unterteilen das auch sehr konsistent. Also sie sagen halt, du kannst dir nachher in den Auswertungen ganz klar angucken, okay, welche Kampagne hat den Install gebracht? Und sie separieren dann nachher die Kampagnen, die sozusagen dieses Engagement gebracht haben. Da machen sie schon so eine, sag ich mal, kleine Attribution selbst, dass sie halt sagen, okay, die App-Install-Kampagne kriegt halt so und so viel erstmal kriegt, glaube ich, vielleicht 10% vom Umsatz generell und dann kriegen Engagement-Kampagnen halt den direkten Umsatz, den sie halt erzielen. Ich würde sagen, also in den, im Mobile-Bereich ist alles ein bisschen direkt zusammen. Das heißt, auch wenn ich so eine Engagement-Kampagne mache, warte ich halt nicht noch 30 Tage, ob danach noch ein Engagement passiert. Also eigentlich ist es direkter zusammen. Das heißt also, entweder macht jemand jetzt den Upgrade auf das Pro-Paket oder halt nicht. Und wenn er es nicht tut, dann kriegt halt die Engagement-Kampagne das nicht. Es gibt trotzdem, die Datenbasis ist da, auch da komplexere Attributionsmodelle zu installieren. Also am Ende des Tages habe ich natürlich auch, wenn ich das richtige Tracking-Setup habe, aber Adjust und AppsFlyer bieten halt auch Rohdaten an und andere In-App-Analytics-Tools ja auch. Und dann kann ich natürlich auch komplexe Attributionsmodelle da einbauen. Ist aber tendenziell, würde ich sagen, unüblicher. Ich glaube, nur bei den wirklich großen Apps, die halt viel im Engagement-Bereich machen. Genau. Dann vielleicht, weil wir es schon angesprochen haben, das Thema In-App-Analytics. Also da geht es tatsächlich, das ist schon mehr, geht mehr in Richtung Produkt. Da hast du wahrscheinlich auch schon mehr gemacht, oder? In dem Bereich?
Genau. Genau, ich habe vor allem In-App-Projekte gemacht und dann auch Projekte, die praktisch Webseite und App gegenübergestellt haben.
Ja.
Also wo man das Produkt praktisch in der Webseite und in der App benutzen konnte und das Tracking halt analog in Web und App aufgesetzt werden sollte, um das am Ende vergleichbar zu machen.
Und was war so deine Erfahrung hinsichtlich Unterschied jetzt Web-Tracking und da In-App-Tracking oder In-App-Analyse? Also bist du da irgendwie anders vorgegangen?
Also von der Konzeption und so weiter bin ich da gar nicht anders vorgegangen. Also es war ein bisschen, sag ich mal, Denkarbeit nötig, um so dieses View-basierte, also Page-View-basierte Web-Denke praktisch auf App umzumünzen, beziehungsweise andersrum. Also dann auch die Webseite eher eventbasiert zu tracken und das Konzept auch so zu gestalten. Aber im Endeffekt, ja, ist das ja, sag ich mal, eine Kleinigkeit, dass man das anpasst. Und es ging eigentlich ganz gut, das analog zu machen.
Ja, ja, also ich sage ja immer den Satz, Page-Views sind ja auch einfach nur spezielle Events und deswegen, ja.
Genau. Und im Endeffekt, dadurch, dass das ja dasselbe Produkt war und auch gleich aufgebaut war, hat es das natürlich viel leichter gemacht, das auch um zu definieren. Also man konnte dieselbe Events oder also das Nutzungsverhalten war natürlich dasselbe möglich, was in der App möglich war, wie auch im Web.
Ja, ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Also gerade für Geschäftsmodelle oder für Unternehmen, die beides haben, wo, sage ich mal, wo man eine klassische Website hat und eine App, was es ja sogar relativ häufig so ist, da irgendwie eine gemeinsame Datenbasis, was die Events angeht, kann echt helfen. Weil das ist was ich häufig sehe, wenn ich ein Projekt übernehme, dass das, weil es einfach wahrscheinlich unterschiedlich gewachsen ist, dass sich deswegen auch danach gegebenenfalls die Events unterscheiden. Und das macht dann, wenn man versucht, dann so gemeinsame Reports oder Analysen zu fahren, macht das Ganze echt super schwierig, um zu überlegen, okay, ja. Event X ist in der App so und das ist aber äquivalent zu Event Y im Web. Also wenn man das schafft, auf eine gemeinsame Basis zu bringen, glaube ich, hat man schon ganz gut gewonnen.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, was man da am Anfang praktisch überlegt, ist, hat meine Webseite dasselbe Ziel wie meine App? Also kann ich wirklich genau dasselbe tun und möchte ich auch dasselbe erreichen? Oder ist eigentlich eher die Webseite dafür da, Probleme zu lösen, indem man da zum Beispiel irgendwie den Service kontaktieren kann und so weiter, aber in der App tatsächlich eher, was weiß ich, so Käufe möglich sind. Und je nachdem, ob das Ziel identisch ist, sollte natürlich dann auch das Tracking darauf abgestimmt werden.
Ja, das stimmt. Das ist noch ein guter Punkt. Also es kann eine Schnittmenge geben und bei der Schnittmenge lohnt es sich, die dann auch ähnlich zu gestalten. Aber es kann halt auch durchaus, sage ich mal, Bereiche geben, die mobile-only sind oder die web-only sind. Aber auch da, wenn ich es ganz gut schaffe, auch mit einem ähnlichen, Namenskonvention zu arbeiten, dann kann mir das echt ganz gut helfen, das später aufzusetzen.
Ja.
Genau, ich überlege auch gerade, ob mir noch was einfällt, was so, also wie gesagt, das hauptsächlich hast du schon gesagt, es ist halt, App ist wirklich eventbasiert. Auch tatsächlich noch ein bisschen mehr, also zumindest weiß ich das noch, arbeitet man noch ein bisschen mehr mit User-Properties. Dadurch, dass ich ja viel eindeutiger sagen kann, das ist ein User, baue ich mir auch viel mehr noch ein User-Profil auf. Das war zumindest was, was ich immer viel mehr gemacht habe als tatsächlich im Web. Also manchmal auch Properties, die sich aus dem App-Nutzungsverhalten ergeben, da noch mit reingenommen. Ja, aber ich glaube, das ist fast so der hauptsächliche Unterschied.
Ja, würde ich auch sagen.
Vielleicht ganz cool, kurz Toolbasis. Also so typische In-App-Analytics-Lösungen. Was waren die, mit denen du bisher was gemacht hast?
Ich muss sagen, es war tatsächlich Firebase und Google Analytics. Ja. Also die alten Bekannten. Genau, mit Amplitude habe ich, also da habe ich mitgearbeitet, aber das Setup jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Und genau dasselbe für Mixpanel.
Ja, also im Endeffekt ist ja auch so, Google hat ja am Anfang das mal ermöglicht, dass man auch mit Google Analytics Apps tracken kann. Das war immer so ein bisschen, ja, war immer ein bisschen schwierig, weil man so gemerkt hat, das Produkt wurde so in Richtung Mobile gebogen. Dementsprechend Firebase war dann ja, ist ja auch ein Google-Produkt, war dann die, sag ich mal, Neuauflage des Mobile Analytics Ansatzes von Google. Und ich merke auch immer mehr, wie mit mehr Leuten oder mehr neue Projekte, die ich jetzt mache, dass sich das Firebase auch als Basis ganz gut durchsetzt. Also viele haben, tracken auf jeden Fall irgendwas in Firebase, weil sie halt auch die anderen Produkte von Firebase nutzen wollen. Dafür braucht man dann häufig auch einfach die Events in Firebase. Und dementsprechend ist Firebase einfach da, also so Always-On-Analytics. Und die anderen wie Mixpanel und Amplitude werden manchmal noch mit dazu geschaltet, weil man halt noch vielleicht ein, zwei andere Auswertungen haben möchte, die man jetzt out of the box aus Firebase nicht bekommt. Aber vom Tracking-Prinzip funktionieren alle gleich. Also alle eventbasiert. Ich kann die Events mit erweiterten Dimensionen, also sogenannten Properties, ergänzen und kann das Gleiche dann auch für die User machen. Da nehmen die sich eigentlich alle nicht großartig was.
Mhm. Ja, das Schöne
hast du Erfahrung gemacht?
Ja. Das Schöne an der Verwendung jetzt zum Beispiel von Firebase und Google Analytics war eigentlich, dass halt die Webseite von dem Kunden als erstes existiert hat und halt ein Google Analytics Setup hatte, alle an Google Analytics gewöhnt waren und die Daten am Ende natürlich viel einfacher vergleichbar waren, als wenn man jetzt zum Beispiel die Webseite mit Analytics, also Google Analytics und die App einfach, sag ich mal, also nur mit Amplitude getrackt hätte. Das wäre einfach ein bisschen schwieriger gewesen, das Ganze nebeneinander zu stellen.
Das stimmt. Wobei mittlerweile das Firebase-Interface ist auch schon wieder anders, ne, als das klassische Analytics-Interface.
Ja. Ich glaube, es ist manchmal auch eher so eine, ne, so eine Gewohnheitssache für die Marketing-Manager oder Produktmanager, die dann da reinschauen sollen, ob die dasselbe Tool haben, was ein bisschen anders aussieht, oder ob sie ein völlig neues Tool bekommen.
Das kann manchmal in beide Richtungen gehen. Ne? Also für manche ist ein neues Tool, bedeutet ja auch gleich viel geileres Setup und viel bessere Daten und so weiter. Ja, aber es stimmt, also alle, sage ich mal jetzt, Mixpanel, Firebase, Amplitude, brauchen alle so eine gewisse Zeit, um sich dann in die Eigenheiten, sage ich mal, nachher der Reportings, die man da bekommt, irgendwie reinzuarbeiten. Definieren auch durchaus, also das ist sicherlich was, da hat kennt jeder ganz gut, also User und auch Installs werden auch quer von allen Plattformen unterschiedlich definiert. Also da wird man immer unterschiedliche Metriken sammeln, je nachdem, also klassisch wie im Web auch, muss man da halt immer ein bisschen gucken in der Dokumentation, wie definieren die das jetzt? Also gerade auch Monthly Active Users, Daily Active Users sind schon nicht so weit auseinander, haben aber durchaus noch wieder unterschiedliche Feinheiten. Also für alle, die da ein bisschen verzweifeln, sage ich durchaus auch mal auf Zeitzonen gucken. Also ne, welcher Zeitzone werden die Daten hinterlegt? Kann man die definieren oder kann man sie nicht definieren? Gilt die Zeitzone des Services? Das kann dann manchmal gerade so Daily Active Users erklären, warum die auseinander liegen. Mhm. Genau, das bringt uns jetzt vielleicht noch zum letzten Punkt. Was sind eigentlich so klassische KPIs, die man sich im Mobile-Bereich anguckt? Was sind so deine Erfahrungen? Also das war nachher auf Reporting-Seite etwas, wo man halt drauf geschaut hat.
Also ich muss sagen, dadurch, dass ich vor allem In-App-Analysen und Projekte gemacht habe, waren die Fragestellungen eigentlich nicht groß unterschiedlich von der Webseitennutzung. Also es ging eigentlich immer darum, wie funktionieren bestimmte vorgesehene Funnel auf der Seite, wo springen Nutzer ab, gehen Nutzer zurück, also wie ist eigentlich das gesamte Nutzungsverhalten mit der App. Also auf der Stufe war es eigentlich nicht groß unterschiedlich zu Web. Genau, aber wie du schon gesagt hast, ansonsten geht es natürlich viel, viel stärker um Nutzer, wiederkehrende Nutzer, aktive Nutzer, genau.
Ja, würde ich auch sagen, also sowas wie, also die klassischen DAU, WAU und MAU, also Daily Active Users, Weekly Active Users, Monthly Active Users, je nachdem, wie die App so aufgebaut ist, sucht man sich da halt den passenden, die passende Metrik, also für Apps, die wirklich häufig genutzt werden, macht dann natürlich so ein Daily Active User Sinn, für welche, die jetzt nicht so häufig genutzt werden kann, macht es dann vielleicht auch Sinn, eher auf die MAUs zu gucken. Ich glaube, das ist bis heute immer noch so die tendenziell stärkste Währung im App-Bereich. Installs ist natürlich auch was, wo viele drauf gucken, weil halt die Marketing-Kampagnen, das ist immer so das erste Ziel, wo du halt drauf guckst. Was ich vielleicht noch dazu sagen will, was durchaus Sinn macht zu machen, ich glaube, die meisten machen es sowieso, ist bei den DAUs und MAUs die, ich nenne sie mal Netto-Werte zu berechnen, also sozusagen die App-Installs abzuziehen von den MAUs, weil dann wird's halt interessant, dann erkennt man wirklich, okay, was sind eigentlich meine wiederkehrenden Nutzer, weil klar, die App neu installiert haben, ist halt eigentlich ein ganz anderes Segment als die App konsequent verwenden. Also da macht's durchaus Sinn, ein bisschen mehr ins Detail reinzugehen, um zu sehen, wie sieht mein Wachstum aus über Installs, also welche neuen Monthly Active User habe ich und dann halt zu schauen, okay, was ist eigentlich so mein Sockel von Leuten, die ich nicht mehr großartig bewerben muss, sondern die einfach von sich selbst zurückkommen. Also das macht auf jeden Fall Sinn, da einzusteigen. Genau, ansonsten Conversion Types, aber wie du schon gesagt hast, das ist halt ähnlich wie im Web auch. Das heißt, ich werde in der App definieren, was sind meine typischen Conversions. Klar, die also wenn ich jetzt ein Shop-Modell habe, dann ist das natürlich relativ ähnlich, dann sind es auch Transaktionen. Wenn ich jetzt so eine App habe, wo ich, sag ich mal, wo viel darum geht, die Leute aus der erst kostenlosen App sozusagen in In-App-Purchase zu bekommen, dann ist es natürlich das große Ziel, wo man schauen kann. Das heißt, dann sind es vielleicht ein bisschen weniger Conversions, sondern dann gibt es halt nur eine, nämlich von Free auf Pro-User die Leute zu bekommen, also gerade im Gaming-Bereich. Okay, im Gaming-Bereich ist vielleicht wieder noch was anderes, weil da geht es dann darum, den Leuten halt die virtuellen Pakete zu verkaufen. Vielleicht interessanter Aspekt für alle die mit Firebase arbeiten, sozusagen noch als kleines Bonbon, weshalb sich's lohnt, auf Firebase genauer anzugucken. Firebase hat letztes Jahr, nee, ich bin
versucht, mal Firebase
einmal zugekommen, deshalb muss ich das jetzt noch erwähnen. Ja, aber mittlerweile muss ich es gar nicht mehr so viel machen. Es wird mittlerweile schon sehr viel verwendet. Aber so vor einem Jahr war die Adaptionsrate noch ein bisschen schlechter. Dementsprechend habe ich immer ein bisschen getrommelt, weil ich einfach von dem Produkt sehr überzeugt bin.
Ja, ich habe auch immer mehr tatsächliche Fans getroffen.
Und da ja, genau. Und dementsprechend vor einem Jahr haben sie sogenannte Predictive Segments eingeführt. Das heißt, man trackt halt dieses Conversion-Ziel, also dass Leute beispielsweise so ein Upgrade-Paket kaufen und Firebase guckt halt mit Machine Learning-Algorithmen, welche Aktionen machen User, die nachher upgraden. Und auf Basis der Erkenntnisse können sie halt ein Segment bilden von Usern, die wahrscheinlich sind, dass sie bald auf dieses Pro-Paket upgraden könnten. Und dieses Segment kann man halt, wird automatisch gefüllt und das kann man halt nutzen, um dann beispielsweise noch, keine Ahnung, zusätzliche Banner-Werbung zu machen oder vielleicht auch Push-Notifications zu machen, um genau diesem Segment beispielsweise nochmal ein spezielles Angebot auf das Upgrade zu geben. Und das ist durchaus spannend, weil, also ein bisschen bekomme ich es ja mittlerweile im Web auch mit Conversion Probability, aber in, sag ich mal, in Firebase und im App-Bereich ist es noch ein bisschen, wie soll ich sagen, handlicher, um das Ganze anzuwenden. So, ich glaube, wir sind jetzt auch schon bei 40 Minuten, deswegen will ich auch gar nicht das Kribbeln in meinem Finger nachgeben, um noch irgendwo mehr ins Detail zu gehen.
Wir machen das nächste Mal.
Ja, genau, richtig. Genau. Wir sagen immer, wir machen es das nächste Mal. Wir müssen mal gucken, wann es denn kommt. Dann dauert es wahrscheinlich wieder 3 Monate, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Nee, aber ich glaube so für den... Nein, sage ich nicht, weil das ist ja auch noch nie passiert. Ich glaube, so für den ersten Überflug, so Mobile Analytics, glaube ich, passt das so schon ganz gut. Oder hast du noch ein Thema, wo du sagst, das sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen?
Nö, ich glaube, das ist schon ganz gut für den Anfang.
Ja, also grundsätzlich natürlich, auch wenn Mobile ein bisschen komplizierter ist und wir haben jetzt noch gar nicht so richtig über Setup gesprochen, also wie man das einbaut. Das, wie gesagt, können wir auch nochmal in einer anderen Folge machen. Also per se ist es ein bisschen komplizierter als bei Web, wo man ja manchmal einfach nur so einen Tag-Manager-Code irgendwie auf die Website implementieren muss und der Rest passiert dann im Tag-Manager. Das geht leider in der App nicht so leicht. Das heißt also, die Entwickler müssen ein bisschen mehr Zeit investieren, um Sachen da zu implementieren. Man kann aber sagen, wenn einmal so ein grundsätzliches Tracking-Setup da ist, das dann zu erweitern, ist eigentlich dann auch nicht mehr so kompliziert. Also jetzt noch ein neues Event hinzufügen oder ein Event anzupassen, sollte eigentlich kein großes Problem sein. Aber ich kann jedem, wie gesagt, eine nicht getrackte App ist natürlich schwierig zu optimieren. Also von daher.
Sagen wir unmöglich.
Ich glaube, unmöglich nicht. Also ich bin immer noch davon überzeugt, man kann auch noch gute Produkte machen. Ja, ich meine, da kommt jetzt wieder ein bisschen meine alte Produktseele durch. Und ich habe jetzt zu häufig Situationen erlebt, wo Leute gesagt haben, wenn ich keine Daten habe, kann ich nichts mehr optimieren. Stimmt ja nicht. Es gab auch Zeiten, wo man nicht so viele Daten hatten und wir haben auch Dinge optimiert. Man kann ja auch noch User-Tests machen. Das also von daher.
Stimmt. Aber ja, okay, ja.
Aber ich glaube, alle die diesen Podcast hören, sind durchaus davon überzeugt, dass, sage ich mal, Daten dabei helfen, schon noch bessere Produkte, noch bessere Apps zu machen und dementsprechend macht es durchaus Sinn, sein App-Setup zu bearbeiten und wie gesagt, für alle die bisher noch keine richtigen Erfahrungen, was Mobile-Tracking angeht. Ich glaube, das Wichtigste mitzunehmen ist, dass es halt wirklich diese geteilte Welt zwischen, nehmen wir es jetzt mal, App-Marketing-Analytics und Map-In-App-Analytics gibt. Und die kriegt man auch jetzt nicht so richtig gut zusammengeführt. Das heißt, da muss man einfach damit leben, dass man meistens einfach mit zwei Anbietern und Tools arbeitet. Aber ich glaube, das ist zu verschmerzen. Mhm.
Okay, wir können ja vielleicht jetzt so zum Ende noch sagen, falls ihr irgendwelche speziellen Fragen habt zum App-Tracking oder wenn ihr euch wünscht, dass wir irgendwie ein bestimmtes Thema nochmal intensiver beleuchten, dann könnt ihr uns gern eine E-Mail schreiben. Und dann werden wir das.
Auf jeden Fall, genau. Also dann geht auf jeden Fall auf die Website analytics-sprechstunde.de, weil da findet ihr auch eine entsprechende Möglichkeit, uns einfach eine Nachricht zu schicken. Das würde uns natürlich sehr freuen, weil dann können wir halt schauen, okay, was sind beispielsweise Mobile-Tracking-Themen, die ihr gerne mehr im Detail sehen wollt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mal eine Session zu Firebase machen, einfach weil Firebase, sag ich mal, jetzt über das In-App-Tracking hinaus ein paar interessante Sachen bietet, die man sich sicherlich mal angucken kann. Also wo es halt wirklich darum geht, Tracking-Daten für andere Dinge zu verwenden als jetzt klassische Analysen. Und Firebase ist mittlerweile so groß, dass es, glaube ich, für eine Folge reichen würde. Das wäre so ein Thema, was mir einfallen würde. Wenn ihr andere Themen habt, wenn ihr zum Beispiel das Thema Attribution noch ein bisschen mehr im Detail betrachten wollt, dann nicht zögern, auf die Website gehen und uns eine kurze Nachricht schreiben. Es reicht auch ein Satz oder auch nur 3 Worte wie mehr Attribution in Mobile Apps. Dann wissen wir Bescheid.
Genau, gut.
Genau, ansonsten der klassische Satz noch hinten dran, wenn ihr andere Sachen habt, andere Fragen stellen wollt, Feedback habt, dann schreibt uns auch bitte. Ansonsten nicht vergessen, einfach, wenn ihr eine Bewertung abgeben wollt, tut das, zögert nicht, das hilft uns auf jeden Fall weiter, wenn ihr das in den entsprechenden App-Stores macht oder bei Spotify oder bei SoundCloud, je nachdem, wo ihr uns hört. Und ansonsten drücken wir jetzt alle mal die Daumen, dass es nicht wieder 2 Monate dauert.
Großes Ärger.
Nein, wird es nicht. Nein, wir haben unseren Prozess der Terminfindung etwas optimiert.
Also wird
von
es
daher,
jetzt besser.
Denke ich. Und ja, und projekttechnisch ist es ja auch so, dass es jetzt zum Ende des Jahres, zumindest bei mir ist es glücklicherweise so, etwas weniger wird. Und deswegen
Am Ende
ist die Chance, dass wir
nur
Zeit
eine Frage
finden,
der Optimierung.
Genau. Ja, richtig. Manchmal auch nicht. Ich meine, wir wollen den Podcast ja nicht um 2 Uhr nachts machen.
Das steht nicht zur Verfügung.
Das wäre schrill.
Zur Verfügung. Okay.
Ja, nicht unbedingt. Also von daher, genau. Wir sind alle guter Dinge und wünschen deswegen euch eine noch schöne Novemberzeit und hoffen, dass wir in kürzerer Zeit wieder in einer neuen Folge bei euch in eurer Podcast-App auftauchen.
Genau. Ja.
Bis dahin sagen wir alles Gute und bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.